Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 24. Ins eigene Fleisch geschnitten. Von Andreas Albes aus Stern Nummer 27 vom 25. Juni 2020. Gelesen von Volker Bär. Clemens Tönnies ist reich geworden durch Billiglohn. Jetzt stehen Tausende seiner Arbeiter unter Quarantäne und er selbst mit dem Rücken zur Wand. Der Mann war beim Zerteilen der Schweine mit seiner Kettensäge abgerutscht und hatte sie sich in den Oberschenkel gerammt. Sein Bein war fast abgetrennt, überall Blut. Almut Stork wusste nicht, ob es von dem armen Kerl stammte, der vor ihr lag, oder doch von den Schweinehälften, die ihr alle paar Sekunden ins Genick klatschten. Während sich der Arbeiter auf dem Boden vor Schmerzen wand, wurde um ihn herum einfach weitergearbeitet. Der Vorarbeiter machte keine Anstalten, das Band zu stoppen. Bis Almut Stork ihn anschrie, jetzt stellen Sie endlich das verdammte Ding ab. Almut Stork war 15 Jahre Notärztin in Reda-Wiedenbrück. 15 Jahre, so erzählt sie, in denen sie etwa einmal pro Woche einen Einsatz auf dem Schlachthof von Clemens Tönnies hatte. Schwächeanfälle, gebrochene Knochen, abgetrennte Finger von einer defekten Abschwartmaschine. Ein Pole, dem auf einer fettigen Rampe eine Lore mit Fleisch in den Rücken gekracht war, kam nur knapp an einer Querschnittslähmung vorbei. Einmal hatte sich ein Arbeiter in einer Abstellkammer erhängt. Der wurde tagelang nicht gefunden. Und dann, sagt Almut Stork, hatte keiner eine Idee, wer der Mann überhaupt war. 2012 wurde sie zur Aktivistin gegen Clemens Tönnies, den Konzernherrn, den Schalke-Mäzen, im Januar noch die Nummer 105 auf der Liste der reichsten Deutschen. Gegen Tönnies und die Bedingungen, unter denen tausende Billigarbeitskräfte für ihn schuften. Doch noch nie hatte Almut Stork so viel Zuspruch wie in diesen Tagen. Seit Europas größter Schlachthof ein Corona-Hotspot ist, gehen Tausende gegen Tönnies auf die Straße. Nicht nur die Bürger von Reda-Wiedenbrück, auch die aus Gütersloh, Verl, Herzebrock, Bielefeld. Aus all den Orten, in denen die Tönnies-Arbeiter untergebracht sind. Plötzlich betrifft das Schicksal der blassen, hageren Gestalten aus Rumänien, Bulgarien, Polen, die sonst nur wahrgenommen wurden, wenn sie schüchtern durch die Nettomärkte schlichen oder in weiße Kleinbusse gepfercht zu ihren Schichten transportiert wurden, alle hier. Durch das Coronavirus werden Tönnies Werksarbeiter plötzlich als Menschen wahrgenommen. Menschen, die ein Produkt herstellen, was wir täglich konsumieren und das so absurd billig ist, dass sich jeder, der in ein Würstchen aus dem Supermarkt beißt, eigentlich dafür schämen müsste. Der Tönnies-Corona-Skandal ist der zweite Großausbruch eines Erregers in einem Schlachthof seit Mai. Als vergangene Woche ein Video aus der Tönnies-Kantine auftaucht, in dem die Menschen dicht an dicht gedrängt aßen, wunderte einen nichts mehr. Auch wenn nicht geklärt ist, ob das Video aus dem März oder dem April stammt. Allein die Enge und die Menschenmenge lassen ahnen, dass der Tönnies-Schlachthof eine Petrischale für Coronaviren gewesen sein muss. Bis zum vergangenen Montag gab es für mehr als 1.300 von rund 6.000 getesteten Tönnies-Arbeitern einen positiven Befund. Der Landkreis Gütersloh ordnete für die ganze Belegschaft Quarantäne an, Schulen und Kitas wurden geschlossen. Die Menschen in der Region machen sich nicht nur Sorgen um ihre Gesundheit, sie machen sich auch Sorgen um ihre Jobs. Gerade begann sich das Leben zu normalisieren und plötzlich steht alles wieder still. Wegen Tönnies. Almut Stork sagt, es ist, als ob die Leute zum ersten Mal wahrnehmen, was für ein ausbeuterisches System dieser Mann installiert hat. Freibäder, Kitas, die neue Stadthalle. Das Tönnies-Stammwerk in Reda-Wiedenbrück hat die Ausmaße eines Flughafens. Die Mauer drumherum ist so hoch wie die eines Gefängnisses. Mehr als 25.000 Tiere werden hier jeden Tag getötet. Es ist der größte Schlachthof Europas, eine von 29 Produktionsstätten des Konzerns auf dem Kontinent. Tönjes liefert in die ganze Welt, macht über 7 Milliarden Euro Umsatz. Ein gigantischer Steuerzahler, dem Reda Wiedenbrück 2 Freibäder, ein Stadion, Kitas und die neue Stadthalle verdankt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet zögerte anfangs nicht, dem mächtigen Unternehmer beizustehen. Die Arbeiter hätten Corona aus ihren Heimatländern eingeschleppt, erklärte er. Eine These, die Experten sofort für abwegig erklärten. Die Kritik an dem in Sachen Corona ohnehin schon unglücklich agierenden Laschet war so groß, dass sie ihn die Kanzlerkandidatur kosten könnte. Inzwischen wird es um Clemens Tönjes einsam. Sven-Georg Adenauer, ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, wurde als Landrat 4 Amtszeiten lang von dem Fleischfabrikanten unterstützt. Jetzt distanziert sich der Politiker. Der Sprecher seines Krisenstabes erklärte, das Vertrauen in die Firma Tönjes sei auf Null, weil das Unternehmen auch nach mehreren Tagen nicht in der Lage war, alle Wohnadressen seiner Werkvertragsarbeiter beizubringen. Es gibt Gerüchte, dass die Arbeiter aus Reda Wiedenbrück gar nicht alle in Quarantäne sind. Etliche sollen einfach nach Hause gefahren sein. In Weißenfels bei Leipzig, wo Tönjes einen weiteren Schlachthof betreibt, befürchten manche, dass Arbeiter aus Reda nun dort eingesetzt werden könnten. Zeugen wollen gesehen haben, dass in Werksnähe Autos mit rumänischen Kennzeichen parkten, in denen Menschen schliefen. Die Firma Tönjes schrieb dem Stern auf Anfrage, dass sie nach dem Ausbruch keine Arbeiter aus Reda Wiedenbrück an anderen Standorten eingesetzt habe. Dies sei verboten. Almut Storck traut Tönjes und den Subunternehmern, die seine Werkvertragsarbeiter nach Deutschland bringen, jede Trickserei zu. Als Mitte Mai der Regierungsbezirk Detmold Kontrolleure losschickte, um die Unterkünfte von Werksarbeitern zu kontrollieren, wurden zwar nur leichte Verstöße gegen die Abstandsregeln festgestellt. Allerdings, berichtet Storck, waren zur gleichen Zeit die Hotels in Reda Wiedenbrück ausgebucht. Mitten in der Corona-Krise. Clemens Tönjes, 64, ist am vergangenen Samstag nach tagelangem Schweigen auf dem Parkplatz seines Schlachthofs vor die Presse getreten. Ein wuchtiger Mann mit hochrotem Kopf. Die Sache mit den nicht auffindbaren Werksarbeiteradressen begründete Tönjes mit Datenschutzrichtlinien. Er entschuldigte sich, sprach von der schwersten Krise seines Unternehmens, davon, dass er seinen Mann stehen und an vorderster Front kämpfen werde. Er wählte markige Worte wie ein Feldherr. Doch er war nervös, verhaspelte sich. Man fragte sich, weiß dieser Mann eigentlich, was in seiner Firma vor sich geht? Es blieb das Gefühl zurück, dass da einer stand, der die Lage nicht im Griff hat, der völlig überfordert ist. Clemens der Stille. In Reda Wiedenbrück überrascht das wenige. Ein Wegbegleiter aus dem Schützenverein sagt, der Clemens sei einer, der im Schatten anderer groß geworden sei. Es war sein Bruder Bernd, der mit 18 begann, aus der kleinen elterlichen Schlachterei einen Großhandel zu machen. Da wollte der 4 Jahre jüngere Clemens noch Fernsehtechniker werden. Der Vater setzte dem Vorhaben mit einer Ohrfeige ein Ende. Künftig wich Clemens Bernd nicht mehr von der Seite. Clemens war der Stille, Bernd der Dominante, der keiner Prügelei aus dem Weg ging, auf dem Schützenfest nicht und angeblich auch nicht im Streit mit Lieferanten. Bernd trug Schnauzbart, Wildlederstiefel und kaufte sich ein goldenes Motorrad. Clemens legte sich die gleiche Maschine zu und wirkte darauf für manch einen wie eine schlechte Kopie des Bruders. Die Firma wuchs rasant. Es war die Phase, in der Fleisch dank moderner Produktionstechniken vom Luxusgut zur Massenware wurde. Anfang der 90er Jahre machte Tönjes 1 Milliarde D-Mark Umsatz. Dann, mit 42, wurde Bernd schwer krank. Er brauchte eine neue Niere. Nach der Operation bekam er eine Lungenentzündung. Auf dem Sterbebett nahm er Clemens das Versprechen ab, sich künftig nicht nur um die Firma zu kümmern, sondern auch um den FC Schalke, dessen Präsident Bernd wenige Monate zuvor geworden war. Die Geschichte mit Clemens auf Schalke verlief kaum anders als die im Tönjes-Werk. Wieder war er nur der Schattenmann. Er bekam einen Posten im Aufsichtsrat, doch der mächtige Rudi Assauer machte sich über Clemens lustig, nannte ihn öffentlich den Wurst-Heini. Erst als Assauer als Manager zurücktrat und später an Demenz erkrankte, schlug bei Schalke Clemens Tönnies Stunde. Die Zeit schrieb »Die Stunde des Schlachters«. Für viele in Reda-Wiedenbrück ist Clemens bis heute nur der kleine Bruder. Bernds Sohn Robert will ihn nicht als Familienoberhaupt akzeptieren. Robert, der 50% der Unternehmensanteile hält, liefert sich mit seinem Onkel seit Jahren einen erbitterten Rechtsstreit um die Vorherrschaft im Unternehmen. Die Hintergründe offenbaren, dass die Tönnies-Saga in Wahrheit eine tragische ist. Der märchenhafte Reichtum hat zu Hass, Missgunst und Verbitterung geführt. Die Auseinandersetzungen werden mit Anwälten, Beleidigungen und Intrigen geführt. Jeder ist darauf bedacht, den anderen maximal zu verletzen. Familienkrieg um die Firma. Es begann damit, dass Bernd Tönnies seinen Bruder 1982 nur zum 40-prozentigen Teilhaber des Unternehmens machte. Clemens empfand das als Kränkung. Er war der bessere Verkäufer, hatte am Erfolg von Tönnies den gleichen Anteil und wünschte sich Gleichberechtigung. Doch Bernd blieb stur. Nach Bernds Tod gingen dessen 60% an die Söhne Robert und Clemens Junior, mit der Auflage, dass sie über das Vermächtnis erst verfügen dürften, wenn sie 30 sind, eine Metzgerlehre und eine kaufmännische Ausbildung absolviert haben. Bis dahin also war Onkel Clemens faktisch Alleinherrscher bei Tönnies. Robert Tönnies, der gerade 16 war, als sein Vater starb, erzählte einmal, wie liebevoll sich der Onkel um ihn gekümmert habe. Ein Ersatzvater sei er gewesen. Außerdem war offensichtlich, dass er die Firma nach vorn brachte. Er baute den in der Wendezeit erworbenen Standort Weißenfels aus. Das Unternehmen wurde mit jedem Jahr internationaler. Als Robert das 30. Lebensjahr vollendete, bat Clemens Tönnies die Brüder, ihm jeweils 5% ihrer Anteile zu schenken. Er habe es verdient. Er habe Tönnies erst zum Weltkonzern gemacht. Sie erfüllten ihm den Wunsch. Ein Jahr später allerdings kam heraus, dass der Onkel auf eigene Rechnung Betriebe in Russland aufgebaut hatte. Außerdem war er über einen Strohmann bei Deutschlands größtem Wursthersteller zur Mühlen eingestiegen. Alles, ohne die Familie zu informieren. Robert fühlte sich um sein Vertrauen betrogen. Seitdem liegen Neffe und Onkel im Clinch. 2012 zog Robert vor Gericht und forderte, die Schenkung rückgängig zu machen, wegen arglistiger Täuschung und groben Undanks. Clemens Tönnies wird den Schatten des übermächtigen Bruders auch Jahrzehnte nach dessen Tod nicht los. Es wirkt, als kompensiere er den Makel, indem er die Nähe starker Männer sucht. Doch wenn er dann mit seinem Freund Uli Hoeneß unterwegs ist, bekommt man nur den Eindruck, er himmele Hoeneß an, den großen Fußballer, den großen Manager, den Metzger mit Abitur. Im Vergleich dazu hat Tönnies nur von einem mehr: Geld. Auf rund 1,5 Milliarden Euro wird sein Vermögen geschätzt. Tönnies gehören Hotels in Kitzbühel und auf dem Dars in Mecklenburg-Vorpommern. An seinem 60. Geburtstag trat Helene Fischer auf. Und seine Villa am Bänischsee ist überladen mit Jagdtrophäen: Kudo, Leopard, Beiser-Antilope. Wenn Tönnies versucht, sich öffentlich zu profilieren, halten die, denen etwas an ihm liegt, besorgt die Luft an. Am gelungensten sind die Auftritte beim Reda-Wiedenbrücker Schützenfest. Da fühlt sich Tönnies wohl, wenn er griechischer Wein ins Mikrofon schmettert. Öffentliche Reden gehen meistens schief. So wie die Pressekonferenz am vergangenen Samstag auf dem Parkplatz der Firma. Oder sein Auftritt beim Tag des Handwerks im vergangenen Jahr, als er in einer Rede Kraftwerke für Afrika forderte. Dann würden die Afrikaner aufhören, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren. Dieser Satz entlarvt die Schlichtheit und Menschenverachtung des Clemens Tönnies. In der Praxis von Almut Storck ist der letzte Patient für diesen Tag gegangen. Sie sitzt hinter ihrem unaufgeräumten Schreibtisch. Eine joviale Frau mit wirrem Haar. Als Notärztin fährt sie schon lange nicht mehr. Zwischenzeitlich hat sie mal beim Gesundheitsamt ausgeholfen und auf eine Festanstellung gehofft. Aber dort wollte man ihre Kritik an Tönjes nicht hören, sagte sie. Deshalb hat sie sich als Allgemeinmedizinerin niedergelassen. Noch immer kommen die Tönjes-Arbeiter zu ihr, unterernährt, erschöpft. Stork hat ein Bilderbuch in der Praxis, auf dem die Männer zeigen können, wo und was ihnen wehtut. Viele haben chronische Muskelentzündungen von den einseitigen Bewegungen beim Knochenauslösen oder Fußpilz von den Schlachthof-Gummistiefeln. Oft so schlimm, dass die Füße von der Sohle bis zum Knöchel offen sind. Da kann man das Fleisch sehen. Aus Tönjes Sicht dürfte Almut Stork von allen Aktivisten gegen ihn die gefährlichste sein. Weil sie sachlich bleibt. Weil sie weiß, dass nur Fakten zählen. Tönjes Anwälte, die ihre Kritiker gern mit Unterlassungsklagen attackieren, hatten gegen Almut Stork noch nie Erfolg. Tönjes kann ihr nicht mal vorwerfen, nur eine verrückte Veganerin zu sein. Almut Stork hat Hühner zu Hause, die sie selbst schlachtet. Ich will auch nicht, dass Tönjes verschwindet, sagt sie. Das Tönjes-Fleisch ist von guter Qualität. Es ist wichtig für den Wohlstand in Reda-Wiedenbrück. Aber nicht zu diesen Bedingungen. Sie hat ihre Initiative gegen die Werkverträge, mit denen die Arbeiter bei Tönjes beschäftigt werden, zusammen mit der Bäckerin Inge Bultschnieder gegründet. Die Frauen nennen sie IG Werkverträge. Ihren größten Erfolg hatten sie 2015, als Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zu Besuch kam. Stundenlang saßen sie mit Gabriel in Bultschnieders Küche und erzählten ihm vom Elend der Rumänen, Polen und Ungarn, die bei knapp über 0 Grad für ein paar Euro die Stunde für Tönjes schufteten. Die Verantwortung der anderen. Gabriel ließ sich von Tönjes durch den Schlachthof führen. Tönjes gab sich beflissen. Gabriel nannte das System eine Schande für Deutschland. Tönjes versprach, wenn ich einen Schwachpunkt habe, gehe ich da dran. Dafür ist Tönjes bekannt. Daraufhin wurde ein runder Tisch eingesetzt, an dem der Bürgermeister von Reda-Wiedenbrück, die Kirche, die Caritas, ein Vertreter von Tönjes und Almut Stork saßen. Außerdem einer der zahlreichen Subunternehmer, die Tönjes jeden Tag Billigarbeitskräfte aufs Gelände karren. Billigarbeitskräfte, die zeitweise bis zu 90% der Tönjes-Arbeiter ausmachen. Tatsächlich tat sich nach dem runden Tisch etwas, zumindest auf dem Papier, sagt Almut Stork. Die Krankenversicherung wurde geregelt und den Arbeitern wurde Mindestlohn versprochen. Doch die Realität sah anders aus. Ich weiß von vielen, dass sie Überstunden machen und nicht bezahlt werden, so Stork. Wir haben bei Tönjes protestiert. Es hieß immer, bei den Werkvertragsarbeitern könne man die Arbeitszeit nicht elektronisch erfassen, das sei Sache der Subunternehmer. Es ist immer das gleiche Prinzip. Tönjes stiehlt sich aus der Verantwortung, indem der Konzern Arbeitskräfte beschäftigt, die nicht bei ihm angestellt sind. Geht etwas schief, sind die Subunternehmer schuld. Und die wissen, wie man aufmüpfige Arbeiter zur Raison bringt. Mit Einschüchterung und drohender Kündigung. 2015 machte der Fall einer Frau Schlagzeilen, die bei Tönjes arbeitete und ihr Neugeborenes in einer Plastiktüte ausgesetzt hatte. In der Vernehmung erklärte sie, man habe ihr gedroht, dass sie ihren Job verliere, wenn sie schwanger wird. Zu den immer wieder angeprangerten Arbeitsverhältnissen kommen die Wohnbedingungen. Der Bedarf an Schlafplätzen für Leiharbeiter rund um den Tönjes-Schlachthof ist so riesig, dass die Immobilienpreise für Eigentumswohnungen in Reda-Wiedenbrück auf bis zu 5.000 Euro pro Quadratmeter gestiegen sind. Die Tönjes-Subunternehmer kaufen auf, was sie kriegen können, sagt Almut Stork. Die Arbeiter werden in verfallenen Häusern und leerstehenden Geschäften untergebracht. Man erkennt sie an den mit Packpapier zugeklebten Scheiben. Inge Bultschnieder hat die Quartiere von innen gesehen. Toiletten und Badezimmer, in denen die Kacheln von den Wänden fallen. Kochnischen, die sich Dutzende Arbeiter teilen müssen. Als Schlafplätze dienen Stockbetten. Häufig sind bis zu 6 Personen in einem Zimmer untergebracht, sagt sie. Die Miete wird gleich vom Lohn abgezogen. etwa 250 Euro im Monat für ein Bett. All das wäre wahrscheinlich Jahre so weitergegangen, wäre nicht Corona gekommen. Würden sich die Reda-Wiedenbrücker nicht auf einmal wegen Clemens Tönjes bedroht fühlen? Jenem Mann, den sie für das günstige Fleisch im Tönjes Werksgeschäft schätzen, für die Schalke-Karten, die man gewinnen kann, wenn man eine Glücksnummer auf dem Kassenbon hat, für die Feste, die Tönjes sponsert, das Geld für die Kindergärten und die Kirche. Bis jetzt sind gegen das Unternehmen 5 Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingegangen, eine von der linken Delegierten Camilla Cellini aus Gütersloh. Sie sagt, endlich ist der Protest gegen Tönjes in der Bevölkerung angekommen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt. Außerdem ist die Fehde zwischen Clemens Tönjes und seinem Neffen neu entflammt. Robert fordert den Rücktritt des Onkels. Dessen System der Werkverträge sei unzumutbar. Almut Storck traut Robert kaum mehr als Clemens. Würde ihm das Wohl der Arbeiter wirklich am Herzen liegen, hätte er mit seinem Geld längst etwas für sie getan, sagt sie. Storck hofft, dass die Politik diesmal ernst macht. Arbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, dass er Werkverträge im Kernbereich der Fleischindustrie verbieten lassen will. Für Almut Storck ist es eine Schande, dass eine todbringende Epidemie nötig war, um das zu erreichen. Nährboden für das Virus. SARS-CoV-2 in der Fleischfabrik. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Was macht den Ausbruch bei Tönjes besonders? Wenig, und das ist die erschreckende Nachricht, denn es ist eindeutig. Fleischfabriken sind Hochrisikozonen für die Ausbreitung des Coronavirus. Nicht nur die deutschen Marktführer sind mittlerweile durchgehend von Infektionen betroffen. Erst kürzlich machten Coesfeld und Dissen Schlagzeilen. Auch international sind die Mega-Schlachtereien Hotspots. Große Ausbrüche gab es unter anderem in Australien, Brasilien, Kanada, den Niederlanden, Spanien und Irland. Das enorme Risiko ist seit Monaten bekannt. Die US-Seuchenkontrollbehörde CDC veröffentlichte bereits Anfang Mai eine ausführliche Analyse dazu. Damals waren bereits in 19 von 50 US-Bundesstaaten Masseninfektionen in Schlachthäusern registriert worden. Die Experten stellten lakonisch fest: Soziokulturelle und ökonomische Herausforderungen erschweren die Covid-19-Prävention in Fleisch- und Geflügelfabriken. Dazu zählen prekäre Arbeits- und Wohnverhältnisse, aber auch Sprachbarrieren. Warum ist das Infektionsrisiko gerade in der Fleischindustrie so hoch? Billiges Fleisch kann man nur mit billiger Arbeit erzeugen. So erklärt sich der Import schlecht bezahlter Arbeitskräfte, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Solche Einrichtungen waren auch bei früheren Epidemien Brennpunkte des Geschehens. In Fließbandgeschwindigkeit werden in modernen Fabriken die vorüberfahrenden Schweine zerlegt. Eine harte Arbeit im Team, so die CDC-Experten. Die physische Belastung macht es schwer, tiefes Atmen zu vermeiden und die Maske über viele Stunden sicher zu tragen. Die Arbeitsplätze sind für größere Abstände nicht ausgelegt. Bisherige Versuche, dies zu korrigieren, zeigten international kaum Erfolg. Sehr wahrscheinlich ist zudem, dass die kühle und feuchte Luft in den Schlachthöfen die Stabilität des Virus begünstigt. Ausgeatmete Tröpfchen verdunsten kaum. Niedrige Temperaturen schützen den Erreger vor Zerfall. Motorisierte Arbeitsgeräte und Luftumwälzung könnten zur Verwirbelung der Aerosole führen. Hinzu kommen gemeinsame Arbeitswege in Fahrzeugen. Wurde das Virus durch Heimatbesuche in Südeuropa eingeschleppt? Isabella Eckerle, Professorin für Virologie an der Universität Genf, hält das kaum für plausibel. Die hohe Zahl der Angesteckten weise eher auf ein unbemerktes, schon länger vor sich gehendes Superspreading-Event in diesem Betrieb hin. Eine so hohe Fallzahl sei mit den kurz zurückliegenden Wochenendbesuchen von Beschäftigten nicht zu erklären. Es wären nämlich mehrere Inkubationsperioden von durchschnittlich 5 Tagen nötig gewesen, um die Zahlen derart anwachsen zu lassen. Der Verdacht, dass sich SARS-CoV-2 bereits länger im Tönnies-Werk eingenistet hatte, liegt daher nahe. Warum wurden die Kitas und Schulen im Kreis Gütersloh geschlossen? Sie gelten als Bindeglied zwischen den Beschäftigten der Fabrik und der Allgemeinbevölkerung. Philipp Hennecke, Professor für Kinderheilkunde und Infektionsspezialist in Freiburg, verweist obendrein darauf, dass es für die Verwaltung sehr einfach ist, diese Art von Einrichtungen zu schließen. Die Maßnahme ist aus meiner Perspektive nur zu rechtfertigen, wenn gleichzeitig substanzielle Änderungen in Schlachtbetrieben und Unterkünften durchgesetzt werden. Die Kinder sind in so einer Situation Opfer und keineswegs Ursache des Problems, erläutert er. Nach wie vor ist die Rolle von Kindern im Infektionsgeschehen nicht vollständig aufgeklärt. Seit Beginn der Pandemie sind sie aber nur in Ausnahmefällen von schweren Verläufen betroffen. Wahrscheinlich ist auch, dass sie für ihre Umgebung weniger ansteckend sind als Erwachsene. Kann das Virus über Fleischprodukte übertragen werden? Die Gefahr, sich an einem Schnitzel mit Covid-19 anzustecken, gilt nicht als realistisch. Ebenso war die Vermutung, dass ein neuerlicher Ausbruch der Infektion in Peking durch kontaminierten Lachs verursacht wurde, wohl eher ein rhetorisches Manöver. Wer bei der Zubereitung von Fleisch strikt hygienisch vorgeht, kann sich wirksam schützen. Die Hitze beim Kochen und Braten würde das Virus, falls es überhaupt auf Fleisch überlebt, mit absoluter Sicherheit zerstören. Ganz auf Nummer sicher kann freilich gehen, wer auf Fleisch verzichtet. Wird der Kreis Gütersloh jetzt zum neuen Ischgl? Die bevorstehenden Sommerferien nähren die Befürchtung, dass Reisende aus dem schwer betroffenen Kreis das Virus neuerlich weit verbreiten. Ob diese Gefahr real ist, kann niemand im Moment absehen. Voraussetzung dafür wäre, dass der Erreger in der Allgemeinbevölkerung, die sich nun in die Feriengebiete aufmacht, bereits weiter verbreitet ist, als derzeit angenommen wird. Die Infektionsketten aus Ischgl gingen vom Brennpunkt des Infektionsgeschehens der Partyszene vor Ort aus. Von dort wurde das Virus mit heimgenommen. Eine exakte Kopie dieses Szenarios könnte sich nur ergeben, wenn die Betroffenen des Superspreading-Events im Schlachtbetrieb selbst quasi in alle Himmelsrichtungen verreisen würden. Aufgrund der verhängten Quarantäne gibt es Hoffnung, dass dies nicht der Fall sein wird.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242 blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto, Sparkasse Leipzig, IBAN, DE 44 8605 5592 1100 8300 10. Big WELADE 8LXXX.